Heute wollen wir uns im Rahmen unserer Predigtserie über die Glaubwürdigkeit der Schrift mit dem Thema der Inspiration auseinandersetzen. Nun, was bedeutet es, wenn wir sagen, etwas ist inspiriert? Nun, das Wort Inspiration wird unterschiedlich verwendet im Sinne von einem Geistesblitz, von Intuition, von Fantasie und Erleuchtung bis hin zur Eingebung und Idee. Nun, die Bibel nimmt für sich in Anspruch, inspiriert zu sein. Aber was meinen wir, wenn wir sagen, die Bibel ist von Gott inspiriert? Oder werden auch Menschen heutzutage von Gott inspiriert? Werden Menschen von Gott inspiriert, wenn sie Lieder oder Bücher schreiben oder Predigten halten oder lehren oder Entscheidungen fällen? Ist das Inspiration vom Heiligen Geist, der ihnen Weisheit gibt? Nun, wie sieht es mit dem Begriff Inspiration aus? Der Begriff inspirieren ist kein griechischer. Inspiratio kommt aus dem Lateinischen und bedeutet einhauchen. Das ist allerdings ein bisschen irreführend, aber trotzdem ein brauchbarer Begriff. In 2. Timotheus 3, 16 heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Oder alle Schrift ist von Gott inspiriert. Der lateinische Begriff Inspiration ist keine ganz ausreichende Übersetzung des Wortes Theopneustos, des Griechischen, von Gott eingegeben. Es sollte auch nicht eingegeben oder eingehaucht. Die Lateiner sagen omnis scriptura divinitus inspirata übersetzt werden, sondern ausgehaucht oder gehaucht, nicht eingehaucht, sondern ausgehaucht. Dieses inspirata. Man könnte vielleicht sagen, expirata, ausgehaucht. Das heißt, das benutzt man auch, wenn man stirbt, expirata. Aber expirata heißt aushauchen. Und so ist dieses Wort von Gott gehaucht. Und dahinter verbirgt sich die Vorstellung, dass die Bibel von Gott ausgehaucht wird. Es geht nicht darum, dass Gott die Worte des Menschen atmet. Es geht nicht darum, dass er die Gedanken der Menschen atmet. Es geht vielmehr darum, dass Gott seine Worte ausatmet. Wir glauben, dass die Bibel der Atem Gottes ist. Wir glauben, dass die Bibel von Gott gehaucht ist, dass jedes einzelne Wort davon von Gott geschrieben ist, dass Gott sie geschrieben hat und Gott hat es gegeben, Gott hat es offenbart. Was hier in unserer Bibel steht, ist das, was Gott gesagt hat. Wäre es richtig, denselben Anspruch für ein Lied zu erheben? Oder ist die Predigt eines Menschen gewissermaßen Kapitel 22 des Johannesevangeliums, es gibt nur 21 Kapitel, können wir meine Predigten nehmen und sie irgendwo dem Wort Gottes beifügen und sagen, sie seien von Gott geschrieben? Sind solche Dinge wirklich von Gott inspiriert? Nun, es ist interessant, darüber nachzudenken, aber bedenkt, was am Ende der Offenbarung steht. Da steht, für wahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Wir glauben also nicht, dass ein Lied ans Ende der Offenbarung gehört. Nun sind Bücher, die öffentlich werden, über Visionen von Menschen und Mitteilungen, die Menschen von Gott erhielten, wirklich biblisch, unfehlbar und irrtumslos, maßgeblich und wirksames Gotteswort? Stehen solche Bücher auf gleicher Stufe mit der Bibel? Wie sieht es aus mit zeitgenössischen Prophezeiungen? Ich höre es immer wieder, dass Menschen behaupten und davon berichten, dass Gott ihnen persönlich Sachen gesagt hat. Steht es wirklich auf gleicher Stufe mit der Offenbarung Gottes? Steht es auf gleicher Stufe mit jenen Autoren, die das Wort Gottes niederschrieben? Und die Antwort ist ein klares Nein. Nun, andere würden vielleicht sagen, nun, das verstehst du nicht richtig. Es gibt einfach nur verschiedene Grade der Inspiration. Manche Dinge sind einfach mehr inspiriert als andere. Wirklich? Ist das, was ein Neuzeitprophet sagt, und das könnte jeder sein, einfach nicht ganz so inspiriert wie das Wort von Paulus, von David oder von Mose oder Johannes? Sie sind einfach nur weniger inspiriert. Oh, weißt du, manche Dinge sind im größeren Ausmaß inspiriert als andere und diejenigen, die in der Bibel geschrieben sind, sind halt am meisten inspiriert. Leute, das ist absolut dummes Zeug. Inspiriert im Sinne einer biblischen Definition bedeutet von Gott gehaucht. Entweder ist es also das Wort Gottes oder es ist nicht das Wort Gottes. Es ist nicht mehr oder weniger das Wort Gottes. Es gibt keine Abstufung, auch nicht innerhalb der Bibel gibt es keine gradweise Inspiration. Das nennt man nämlich so, die gradweise Inspiration, aber die lehnen wir ab. Es ist nicht ein klein wenig von Gottes Wort oder ein wenig mehr von Gottes Wort oder noch mehr Gottes Wort. Entweder ist es Gottes Wort oder es ist nicht Gottes Wort. Entweder hat Gott es ausgeatmet, gehaucht oder nicht. Gottes Wort ist einfach absolut. Deine Inspiration, etwas von Gott gehauchtes, erlaubt keine Abstufung, keine Grade. Weder Lieder, noch Bücher, Visionen, Gedichte oder Predigten sind inspiriert. Leute, Punkt aus. Der Kanon der Schrift ist abgeschlossen. Und das ist, was wir glauben. Nun, woher haben wir diese Gewissheit? In Offenbarung 22,18 lesen wir das deutlich. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Ah, ihr sagt jetzt vielleicht, das ist das Buch der Offenbarung. Richtig, aber das Buch der Offenbarung ist gleichzeitig auch das letzte Buch der Bibel. Dort steht also, ihr sollt zu diesem Buch nichts hinzufügen. Und als letztes Buch der Bibel ist es die letzte Offenbarung. Wenn ihr der Bibel irgendetwas zufügt, müsstet ihr diesem Buch etwas hinzufügen und das ist uns verboten. Und gab es etwas Besonderes, das dieses Buch zu dem Buch macht, was es ist, was es so besonders macht? Ja, und zwar ist es die göttliche Autorenschaft. Die Frage, die sich bei jedem Buch der Bibel stellte, war, ob ein Buch Wahrheit ist und ob es von Gott verfasst wurde. Das war und ist das Kriterium. Und diese Tests waren eindeutig und es gab nie ein Problem. Und die Schreiber waren tatsächlich Werkzeuge, als er sein Wort durch sie aushauchte. Heutzutage gibt es keine inspirierten Autoren. Man kann das Wort inspirieren zwar sehr allgemein verwenden. Ich war inspiriert zum Beispiel, als ich ein Buch über die Liebe geschrieben habe. Aber ihr meint damit nicht, dass Gott etwas durch euch geschrieben hat, wie es durch Paulus tat. Das zu behaupten, ihr Lieben, wäre einfach Ketzerei. Zu behaupten, ihr könntet eine inspirierte Offenbarung von Gott erhalten, ist eine glatte Irrlehre. Ihr Lieben, keine einzige Predigt, die ich je gehalten habe, war von Gott inspiriert. Hör ich ein lautes Amen?
Das weiß ich schon lange, Bäumann.
Nein, keine einzige Predigt, egal von wem, sie sind nicht von Gott inspiriert. Predigten sind einfach Verkündigungen, basierend auf dem, was bereits von Gott gehaucht wurde. Gott spricht nicht durch mich, um euch irgendwelche direkte Offenbarungen zu geben von oben herab. Er schickt mir keine Predigten einfach von oben herab, die jetzt auf einmal in mich hineinfahren. Das wäre nicht schlecht, ne? Pascal, müssen wir uns nicht mehr so viel vorbereiten. Nein, das tut er nicht. Wenn das so wäre, dann ständen sie auf einer Stufe mit der Heiligen Schrift und dann hätte ich das Recht, als einer der Autoren der Bibel in das Neue Testament aufgenommen zu werden. Ich stelle den Antrag, aber es trifft nicht zu. Seht ihr, ihr müsst also ganz genau verstehen, was Inspiration bedeutet. Das ist kein Wort, mit dem man einfach so mit sich herumwirft. Eine fürchterliche Irrlehre ist das, wenn man das behauptet, man könnte heute noch etwas zu der Bibel hinzufügen. Und das geschieht so oft, dass Leute herumgehen, dass irgendjemand eine Vision oder eine Stimme aus dem Himmel oder Inspiration durch den Heiligen Geist erhält und sagt, oh, das ist das Wort Gottes. Wisst ihr, das ist gar nicht so weit entfernt von dem traditionellen Katholizismus, der die Bibel plus Tradition akzeptiert. Und wir sehen das selbst im Namen des Christentums, wo alle möglichen Dinge als Offenbarung und als Inspiration verbreitet werden. Derselbe Gott, der die klaren Worte Gottes schrieb, hat nicht meine Predigten gehalten. Meine Predigten weisen Fehler auf und können irreführend sein. Hört ich ein lautes Amen? Nein, das ist wirklich so. Und sie sind es manchmal. Sie sind irreführend. Sie sind fehlerhaft. Und ich möchte euch zwei Dinge geben. Und zwar die Definition und Erklärung von Inspiration. Das werde ich heute tun. Und eine Verteidigung dafür beim nächsten Mal. Da müssen wir noch ein paar Wochen warten. Erstens die Definition von Inspiration. Was meinen wir damit? Nun lasst uns erstmal ganz allgemein darüber reden und denkt dabei an das Wort Offenbarung. Offenbarung bedeutet, dass Gott sich selbst und seinen Willen kundtut. Offenbarung bedeutet, dass Gott sich selbst und seinen Willen kundtut. Inspiration ist gewissermaßen die Art und Weise, auf die er das tat. Und Offenbarung bedeutet, dass Gott sich selbst offenbart, sich uns zu erkennen gibt. Und Inspiration ist dabei der Heilige Geist, der diese Offenbarung nimmt und sie durch menschliche Autoren verfassen ließ, die das Alte Testament und das Neue Testament geschrieben haben, um die genauen und die maßgeblichen Worte der Botschaft, die Gott niedergeschrieben sehen wollte, dann zu Papier brachten oder was immer sie hatten. Um unsere Definition zu verdeutlichen, möchte ich euch zuerst zeigen, was Inspiration nicht ist. Und ich habe schon damit angefangen. Als erstes habe ich euch gesagt, dass es keine gradweise Inspiration gibt, keine Abstufung in irgendeiner Weise, dass einiges im Wort Gottes mehr Wort Gottes ist und das andere weniger, wo es mehr mit Christus zu tun hat. Das hat was mit Gottes Wort zu tun, dass die anderen historischen Fakten, sie wären es nicht. Nein, das gibt es nicht. Wir lehnen die gradweise Inspiration ab. Zweitens lehnen wir auch die biblische Inspiration als ein hohes Niveau von menschlicher Errungenschaft ab. Es ist kein hohes Niveau von menschlicher Errungenschaft. Und deshalb nennen wir das auch die natürliche Inspiration. Es gibt Menschen, die behaupten, die Bibel ist ebenso inspiriert wie die Odyssee von Homer oder Mohammeds Koran oder die Tragödien von Shakespeare. Mit anderen Worten sagen Leute, wer auch immer dieses Buch zusammengestellt hat, war einfach ein hochgradiges Genie. Aber es steckt halt voller Fehler und Probleme und enthält vielfach fehlerhafte Dinge, die wir nicht glauben können. Aber in gewissen Teilen ist es Ethik, in gewissen Teilen Moral und seine Einblicke in die Menschheit offenbart es. Das ist toll. Es offenbart einfach ein Genie auf sehr hohem Niveau. Und es erhebt die menschlichen Autoren auf das Niveau von Genies, verleugnet jedoch Gott vollkommen. Gott hat diese Bücher nicht geschrieben für solche Leute, die das glauben. Kluge Menschen haben das getan. Aber das funktioniert so nicht. Und ich sage euch den Grund dafür. Der Grund dafür, dass das nicht funktioniert, ist, dass kluge Menschen nicht ein Buch schreiben würden, das sie sich selbst, sie alle verdammt. Keiner schreibt über seine eigene Verdammnis. Das würden kluge Menschen nicht tun. Kluge Menschen würden nicht ein Buch schreiben, das das Heil außerhalb ihrer selbst im perfekten Opfer Jesu Christi aufzeigt. Das würden kluge Menschen nicht schreiben. Kluge Menschen und selbst die Klügsten könnten sich niemals eine Person wie Jesus Christus ausdenken. Sie konnten sich noch nicht einmal eine fiktive Person wie Christus ausdenken, der in seiner Reinheit und Liebe und Gerechtigkeit und Perfektion alles übertraf, was es je im menschlichen Bewusstsein gegeben hatte. Wo haben die Autoren ein Vorbild für Jesus Christus gefunden, wenn sie ihn sich ausgedacht haben? Nun, der Mensch ist damit beschäftigt, Bücher zu schreiben, die ihn selbst preisen. Ja, Menschen preisen sich selbst in ihren Büchern. Er schreibt keine Bücher, die ihn selbst verdammen. Und übrigens, wenn das nur Genie auf hohem Niveau war, warum fügen die Menschen dem nicht immer wieder etwas Neues hinzu? Und wenn die Genies, die das angeblich geschrieben haben, das tatsächlich getan haben, warum haben sie nicht andere Dinge geschrieben, die hier sind in diesem Wort? Ich meine, wenn Petrus so klug war, warum haben wir nur ein paar kurze Briefe von ihm? Wenn er wirklich so genial und so ein Genie war, warum haben wir dann nicht mehr von ihm? Warum sind seine Briefe nicht genauso lang wie das, was wir von Shakespeare haben? Wenn das Genie auf hohem Niveau war. Die Bibel sagt in 2. Petrus 1, vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Inspiration ist also kein hohes Niveau von menschlicher Errungenschaft. Drittens, Inspiration bezieht sich nicht nur auf die Gedanken der Autoren. Und das ist sehr wichtig für euch zu hören, denn diese Dinge werden in den prominenten theologischen Hochschulen und Gemeinden der Welt gelehrt, Leute. Inspiration bezieht sich nicht nur auf Gedanken. Und deshalb wird es auch Ideeninspiration oder konzeptionelle Inspiration genannt. Vielleicht mehr geläufig unter Ideeninspiration. dass Gott den Autoren nie die Worte gab, sondern nur allgemeine Ideen und sie diese in ihren eigenen Worten fassten. Als hätte er ihnen irgendwie blitzartig den Gedanken eingegeben, dass Liebe eine schöne Sache ist, und dann haben sie sich hingesetzt. Paulus setzt sich einfach hin und er schreibt 1. Korinther 13, 1 bis 13. Paulus setzte sich einfach hin und begann mit den Worten, wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete. Und dann schrieb er einfach alles nieder, weil er die Liebe im Sinn hatte und Gott ihm den Gedanken gab, aber sonst nichts Spezifisches, keine Worte. Nun, bei dieser Ansicht wird deren Standpunkt vertreten, dass Gott Konzepte vorgab, dass Gott den allgemeinen Trend der Offenbarung vorgab, dass aber die Menschen frei waren zu sagen, was sie wollten. Und deshalb gibt es so viele Fehler in der Bibel. Nun, verbale Inspiration, wörtliche Inspiration, an die wir glauben, wird verleugnet. Es wird verleugnet, dass Gott diese Worte geschrieben hat. Und das bedeutet, dass jede Form von Exegese und auslegende Wort für Wortstudien völlig dämlich sind. Aber die Liberalen sagen, nun, Gottes Gedanken sind da, aber die Worte sind einfach Worte von Menschen. Wisst ihr, was Paulus in 1. Korinther 2, Vers 13 sagte? Er sagte Folgendes: Wir reden nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind. Hey, unterstreicht euch das. Die Worte sind die Worte des Heiligen Geistes. Das sagt Paulus und bringt damit klar zum Ausdruck, dass es nicht nur um Konzepte und Gedanken ging, sondern um Worte. Und in Johannes 17, Vers 8 sagte Jesus, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Ich meine, wie viel deutlicher geht's nicht, oder? Wisst ihr, dass es im Alten Testament über 3800 Mal Ausdrücke gibt, wie so spricht der Herr oder das Wort des Herrn erging? Diese Ausdrücke drücken wohl kaum wortlose Konzepte aus. Gott kommuniziert in Worten. Gedanken ohne Worte zu kommunizieren ist sehr schwierig. Es ist sehr schwierig, einen Gedanken ohne Worte zu projizieren. Und denkt nicht an die Gebärdensprache, auch das ist eine Sprache, ja. Das ist sehr, sehr präzise, muss das geschehen. Paulus sagt in Galater 1,11, ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Vers 12, ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Mit anderen Worten sagt er, was ich euch lehre, habe ich durch die Offenbarung Christi erhalten. Und als Mose sich herausredete, weil er dem Herrn aufgrund seines angeblichen Sprachfehlers nicht dienen wollte, sagte Gott nicht, ich werde deine Gedanken inspirieren. Ah, ich werde einfach bei deinem Verstand sein und dich lehren, was du denken sollst. Nein, wisst ihr, was Gott sagt? Ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Was sagt man? Man sagt Worte. Gott gab keine Gedanken ein, Gott gab Worte ein, beziehungsweise hauchte diese aus. Und das ist das Wort Gottes. Und dann 40 Jahre später sagte Mose in 5. Mose 4, 2, ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn eures Gottes haltet, die ich euch gebiete. Nehmt nichts weg von den Worten. Fügt den Worten nichts hinzu. Gott hat diese Worte durch mich geboten, sagt er. Wisst ihr, eines der größten Argumente gegen gedankliche Inspiration oder diese Ideeninspiration ist eine Aussage von 1. Petrus Kapitel 1, Vers 10. Die Propheten schrieben viel über den Messias. Dort steht, wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht. Die Propheten, die das geschrieben haben, nachgeforscht, die von der vorher zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete. Das bedeutet, der Geist gab ihnen Prophezeiung, die sie niederschrieben und die sie dann lasen, um herauszufinden, was sie bedeuteten. Versteht ihr? Was daran so verblüffend ist, der erstaunliche Teil daran ist, dass sie Worte empfingen, ohne sie vollends zu verstehen. Mit anderen Worten schrieben sie Worte nieder und verstanden nicht einmal die ganze Implikation dessen, was sie schrieben. Gott gab ihnen nicht Gedanken ein, die sie dann einfach in ihre eigenen Worte kleideten. Gott gab ihnen Worte. Worte, die sie wiedergeben mussten, um die Gedanken zu verstehen. Inspiration ist verbal. Hört euch einmal an, was Jesus sagt in Matthäus 24 und Vers 35. Er sagte, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, nicht Gedanken, meine Worte werden nicht vergehen. Es sind die Worte in der Bibel, die Gott geschrieben hat. Und deshalb legen wir so viel großen und so großen Wert auf Pronomina und Präpositionen und Konjunktionen und was nicht alles. Alles, was da rumfleucht in der Grammatik. Alles Dinge in der Schrift, die scheinbar unbedeutend sind. Petrus sagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete, Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und er sprach einfach die Worte aus, die Gott ihm gab. Gott offenbart die Worte, die einzelnen Worte, nicht die Gedanken. Ein Autor sagte sehr treffend, Zitat Beginn, Gedanken sind mit Worten verknüpft wie die Seele mit dem Leib. Was die Vorstellung von Gedanken angeht, die ohne die Worte inspiriert werden, welche ihnen Ausdruck verleihen, könnte man ebenso gut von einer Melodie ohne Noten oder einer Summe ohne Zahlen reden. Es kann keine Geologie ohne Felsen oder Anthropologie ohne Menschen geben. Es kann keine Melodie ohne Musik geben, ebenso wenig, wie es eine göttliche Aufzeichnung von dem, was Gott gesagt hat, ohne Worte geben kann. Zitat Ende. Leute, Gedanken werden durch Worte transportiert. Und Gott offenbarte seine Gedanken in Worten. Wir glauben, dass Worte inspiriert sind. 1. Korinther 14, 37 heißt es, wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Paulus sagte, wenn ihr geistig sein wollt, solltet ihr erkennen, dass das, was ich sage, das Wort Gottes ist. Denn Paulus hat einen 1. Korintherbrief geschrieben. Die Inspiration erstreckt sich also nicht nur auf Gedanken, sondern bis auf die präzisen Worte. Deshalb nennen wir das auch verbale Offenbarung. Es gibt leider nicht allzu viele Leute, die das heute noch glauben. Das ist genau der Punkt, wo der Liberalismus ansetzt. Das ist wirklich die Zerstörung der Grundlage für uns als Gemeinde. Wenn wir nicht mehr dem Wort mehr glauben können, der Schrift nicht mehr glauben können, ach, wer weiß, was das verkehrt ist. Aber ich möchte euch einen vierten Punkt nennen. Inspiration ist nicht ein Akt Gottes am Leser. Es gibt heutzutage Menschen, die lehren etwas, was man als existenzielle Inspiration, nicht Pädagogik, ja, guck gerade hier rüber, da kennen sich andere mit aus. Existenzielle Inspiration lehnen wir ab. Mit anderen Worten sind nur die Teile der Bibel, die euch spontan anspringen, inspiriert. Ihr lest sie und bekommt eine Art ethische Gänsehaut. Ja, auf einmal. Springt euch einfach an. Und wenn das passiert, ist das Wort Gottes, das für euch inspiriert ist. Das Wort ist also nicht objektiv, das Wort Gottes. Es ist nicht maßgeblich und autoritativ. Nein, denn Liberale sagen, die Aufzeichnung an sich hier sei nicht von Gott geschrieben worden. Sie sei menschlich, sie sei fehlbar. Aber das Wunder dabei ist, wenn sie euch anspringen, diese Sachen, dann werden sie zum Wort Gottes. Steckt irgendwie da drin und sie sagen, das Wort Gottes wird zum Wort Gottes, wenn es euch anspringt. Andernfalls ist es nicht das Wort Gottes. Mit anderen Worten, wenn es einfach nur da sitzt, ist es nicht das Wort Gottes. Wenn ihr es lest und sagt, oh, wunderbar, das ist toll, dann wird es Wort Gottes. Ich sag euch, so einen Unfug habe ich noch nie gehört. Wenn ihr mal in Ekstase fallt über ein bestimmtes Wort und ihr diese Gänsehaut bekommt, dann ist es das Wort Gottes. Leute, das ist sehr gefährlich. Das ist eine Aussage, die man hört, wenn Leute sagen, das Wort, die Bibel enthält das Wort Gottes. Nein, das ist sehr tückisch. Sie ist das Wort Gottes. Sie enthält nicht das Wort Gottes, sie ist Wort Gottes. Es geht nicht nur darum, dass sie es enthält, sondern dass sie es ist. Und es geht nicht nur um eine geistliche Erfahrung, rein existenziell, Wenn ihr also einen Theologen fragt, ist die Bibel für dich zu einer Inspiration geworden, zu etwas von Gott eingegeben, sagt er, oh ja. Und dann erzählt er euch von einer Erfahrung, irgendwie aus erster Hand, oder erzählt euch von seinem Schritt zum Glauben, seinem Vertrauensvorschuss, den er gemacht hat, und ihr fragt ihn, was das war, und er antwortet, oh, das lässt sich nicht so ganz genau definieren. Das ist etwas Existenzielles, das einfach geschieht. Und dann antwortest du, das verstehe ich nicht. Und Leute, ich habe das noch nie verstanden. Ich meine, wer tut das schon? Unter dem Einfluss dieser Theologen bin ich in meiner Kindheit groß geworden. Wir hatten so einen Prediger. Zum Glück habe ich das nie verstanden. Ich war viel zu doof dafür. Ich habe das nie kapiert. Karl Barth und Neo-Orthodoxie zu der Zeit waren hoch im Rang. Er hat das einfach nicht kapiert. Zum Glück nicht. Aber und dann kam der nächste Prediger und der hat gesagt, oh, wir müssen die Mythen, diese ganze Bibel, wir müssen sie entmythologisieren. Nach ihrem Champion Rudolf Bultmann. Wir müssen den Kern des Mythos vordringen. So sagten sie und so glauben es heute noch viele. Und dann durchforsten sie die Schrift und dann entmythologisieren sie alles und entfernen alles, was nur irgendwie übernatürlich ist. Die Präexistenz Christi, die jungfräuliche Geburt, die Gottheit Christi, die Wunder. Ich meine, es bleibt überhaupt nichts mehr da. Es ist alles entmythologisiert. Sie entfernen all das, was irgendwie übernatürlich göttlich ist. Und es sei einfach historisch falsch, aber geistlich und existenziell ist es natürlich wahr, wenn es dich anspringt. Ihr habt das wirklich nie verstanden. Versteht es bis heute immer noch nicht. Das ist, für mich ist es reine Mystik. Und sie lehnen den historischen Charakter der Schrift einfach ab. Sagen auch immer noch, dass die Schrift zwar irgendwas hätte, aber historisch, nee, nee. Leute, das ist absolut unsinnig. Denn wenn die Bibel von Anfang bis Ende in historischer Hinsicht lügt, warum sollte ich ihr in geistlicher Hinsicht glauben? Warum? Wirklich, wenn die Bibel an den Stellen lügt, wo sie sich historisch prüfen lässt, warum würde ich ihr an anderen Stellen, wo sie geistlichen Charakter hat, warum würde ich ihr dort glauben, wenn ich sie dort nicht prüfen kann? Scheint mir, als ob Gott, wenn er wollte, dass ich dem geistlichen Charakter der Bibel vertraue, dafür sorgen würde, dass der historische und verifizierbare Charakter der Bibel ihre Wahrheit bekräftigen würde. Meint ihr nicht? Jemand sagte einmal, solche Menschen weigern sich zu glauben, dass Gott das Wunder vollbrachte, uns durch Inspiration eine unfehlbare Bibel zu geben. Aber sie glauben bereitwillig, dass Gott täglich das größere Wunder vollbringt, die Menschen dazu befähigen, in den fehlbaren Worten des Menschen irgendwelche unfehlbaren Worte Gottes zu finden und zu sehen. Zitat Ende. Ist es nicht so? Das ist lächerlich. Wie ist es möglich, eine göttlich korrekte Erfahrung zu haben, die auf einem falschen, fehlerhaften Buch basiert? Und genau das haben sie uns erzählt. Der Däne Søren Kierkegaard sagte einmal, nur die Wahrheit, die er baut, ist Wahrheit für dich. Schön, dass ihr Schwachsinn ist das. Wenn die ganze Bibel an jedem anderen Bereich eine Lüge ist, warum sollte ich an ihren geistlichen Aussagen glauben? Johannes 17 sagte Jesus, dein Wort ist Wahrheit. Nein, Inspiration ist nicht die Inspiration des Lesers. Nun, ich will einen weiteren Gedanken geben. Als Bibelgläubige, die an die unfehlbaren Worte der Bibel glauben, sind wir immer wieder niedergemacht worden. Und man sagt, wir lehren, dass die Bibel mechanisch diktiert wurde. Gott führte einem Autor buchstäblich die Hand. Die Schreiber waren sozusagen eine Art Roboter. Das nennen diese Leute Diktatinspiration oder mechanische Inspiration. Wie bei einem Diktat, ja. Niemand glaubt daran, aber die Liberalen beschuldigen uns gerne, dass wir daran glauben. Gott hätte einfach alles diktiert. Und er hat einige Dinge diktiert, stimmt. Aber nicht alles. Als hätte Gott alles diktiert und die daran beteiligten Leute seien mehr oder weniger nur Sekretärinnen oder Stenografen ohne intellektuelle Beteiligung gewesen. Das stimmt nicht. Und diese Auffassung ist ein bisschen schwierig aufrechtzuerhalten, wenn man die Bücher liest, denn dort findet ihr überall die Persönlichkeit der Schreiber wieder. Jedes Buch der Bibel hat einen anderen Charakter, jeder Autor einen anderen Stil. Diese Einzigartigkeit ist wirklich sehr erstaunlich. Natürlich stimmt es, dass Gott sich auch des Diktats bediente. Und solche Stellen sind in der Schrift nachweisbar, wenn er sagt, Mose, schreibe diese Dinge auf. Dann diktiert Gott ihm sozusagen, was er schreiben soll. Hätte man machen sollen, ja, hätte man alles noch diktieren sollen, hätte auch machen können. Aber er tat das nicht. Er hat nicht einfach nur diktiert. Er benutzte Menschen dafür und deshalb gibt es Variationen im Stil, in der Sprache und im Vokabular und in den unterschiedlichen Autoren werden unterschiedliche Persönlichkeiten sichtbar. Und das ist so wunderbar in der Schrift. Selbst ihre Emotionen könnt ihr gelegentlich fühlen. Gott nutzte Autoren, laut 2. Petrus, die durch die Kraft des Heiligen Geistes getrieben wurden. Sie waren ein Teil davon. Sie wurden mitgerissen. Und Gott formte die Persönlichkeit des Autors, kontrollierte deren Herkunft und sein Umfeld, kontrollierte sein Leben, um ihn zu dem Menschen zu machen, der er sein sollte. Und wenn dieser Mensch genauso war, wie Gott das wollte und vorgesehen hatte, dann lenkte und kontrollierte er die freie und bereitwillige Entscheidung dieses Menschen, sodass er die Worte Gottes niederschrieb. Gott machte ihn zu dem Menschen, der die Art von Gedanken hegen würde, die Gott nutzen konnte, um seine Wahrheit zum Ausdruck zu bringen. Und Gott wählte buchstäblich die Worte aus dem Leben dieses spezifischen Menschen, sein Vokabular. Er nahm die Persönlichkeit des Schreibers und seine eigenen Worte, sein eigenes Vokabular, seine eigenen Emotionen wurden ausgedrückt. Die Worte waren die Worte des Menschen, aber in der Realität waren sein gesamtes Leben so sehr von Gott beeinflusst, dass er Gottes Worte schrieb. Wir können ebenso gut sagen, dass Paulus den Römerbrief geschrieben hat, wie auch, dass Gott ihn geschrieben hat. Beide Fälle treffen zu. Hört euch einmal die letzten Worte Davids an in 2. Samuel 23 und Vers 2. Sehr interessant. Da heißt es, der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. 2. Samuel 23, 2. Er sagte, ich war es und meine Zunge, aber Gottes Wort kam heraus. Das ist einfach eine wunderbare Aussage. Heilige Männer Gottes wurden vom Heiligen Geist getrieben. Und sie waren Autoren, nicht Sekretäre. Sie setzten ihre Persönlichkeit voll und ganz ein und Gott gebrauchte diese Persönlichkeit. Wenn ihr Jeremia liest, den weinenden Propheten, könnt ihr sehen, wie er weint. Seine Emotionen, es ist alles da. Ihr lest die göttliche Ohnmacht in seinem Herzen, wie ein Feuer, das heiß brennt. Und dann geht ihr zu Amos und seinem Innern brüllt ein Löwe und ihr könnt ihre Persönlichkeit dort sehen, in diesen Büchern. Und ich möchte euch 2 Schriftstellen geben, um euch zu zeigen, was Inspiration wirklich ist. Die eine Stelle ist 2. Timotheus Kapitel 3, die andere 2. Petrus 1. 2. Timotheus 3 und Vers 16, der bekannte Vers, den wir so gut kennen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und das könnte man einfach als alle Schrift ist von Gott gehaucht übersetzen. Alle Schrift ist der Atem Gottes. Alles Geschriebene, 3 griechische Wörter, denen wir uns zuwenden. Das sind nämlich im Griechischen 3 Wörter. Wir wollen mal sehen, was sie bedeuten. Theopneustos kommt von Theos und Pneu oder Pneu, wenn wir sagen, Pneumatiker. Wir leiten die Pneumatik davon ab. Luftdruck hat mit Luftdruck zu tun in der Wissenschaft. Oder Pneumonie. Die Krankenschwestern wissen, was das ist. Das ist Lungenentzündung. Hat auch mit Luft zu tun, mit Wind. Ja, wenn dir der Wind ausgeht, weil du Lungenentzündung hast. Ja. Das ist also von Gott gehaucht. Was meinen wir genau, wenn wir sagen, die Bibel ist von Gott gehaucht? Meinen wir, dass alle Schrift von Gott gehaucht ist? Dass sie von Gott gegeben wurde? Oh ja, von Gott gehaucht oder geatmet. Gott tut alles durch seinen Atem. Und das bedeutet, das, was aus seinem Mund herauskommt, das ist damit gemeint, wenn es rauskommt, nicht was er reinnimmt, sondern rauskommt. Und das erkennen wir jetzt als besondere Offenbarung. Erinnert euch, wir haben allgemeine Offenbarung und wir haben spezifisch besondere Offenbarung. Und das ist das, was aus seinem Mund herauskommt. Das andere ist die allgemeine natürliche Offenbarung. Haben wir drüber gesprochen. Wisst ihr, dass Gottes natürliche Offenbarung auf dieselbe Weise entstanden ist, wie die spezifische, besondere Offenbarung? Die gesamte Schöpfung entsprang dem Atem Gottes. Das ist sehr interessant. Aus seinem Mund. Psalm 33, Vers 6. Die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht. Und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Da ist es. Dieser Hauch seines Mundes. Er ist gehaucht. Gott rief das Universum durch den Hauch seines Mundes ins Leben. Und dann Gott rief so auch die Bibel durch den Hauch seines Mundes ins Leben. Besondere Offenbarung im Anschluss an die natürliche Offenbarung. Erst die Schöpfung, dann die spezifische Offenbarung, die besondere Offenbarung. Und was immer die Schrift sagt, hat Gott gesagt. Und erstaunlicherweise fühlte Paulus sich sogar frei, die Schrift zu personifizieren. Als würde Gott sprechen. Und das tut er ja auch. In Galater 3, 8 lesen wir, die Schrift verkündigt. Die Schrift verkündigt. Ich meine, die steht da, die Schrift, ja, die Schrift verkündigt, die wird personifiziert. Er personifiziert die Schrift als sprechenden Gott. Galater 3, 22. Heißt es aber, die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Die Schrift hat es gemacht. Hier spricht die Schrift. Was auch immer die Schrift sagt, hat Gott gesagt. Wisst ihr, in 2. Mose sagte Gott zum Pharao, aber ich habe dich eben dazu bestehen lassen. Wusstet ihr, dass Gott das zu Pharao gesagt hat? Er sagt, aber ich habe dich eben dazu bestehen lassen. Und dann geht ihr zu Römer Kapitel 9 und Vers 17 und da lesen wir, denn die Schrift sagt zum Pharao, oh, und dann kommt eben dazu, habe ich dich aufstehen lassen. Interessant, oder? Was immer die Schrift sagte, ist dasselbe, was Gott sagte. In 2. Mose heißt es, Gott sprach, hier sagt die Schrift sagt. Leute, wenn die Schrift spricht, spricht Gott. Seht ihr, wenn ihr dieses Wort in die Hand nehmt und lest, dann ist es in jeder Hinsicht die Stimme Gottes. Gott ist der Autor dessen, was in der Schrift festgehalten wird. Sie enthält nicht nur, sondern sie ist Wort Gottes. In Apostelgeschichte 13, Vers 23 steht, und wir verkündigen euch das Evangelium, dass Gott die den Vätern zuteil gewordene Verheißung an uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte, wie auch im 2. Psalm geschrieben steht. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aus den Toten auferweckte, so dass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehren sollte, hat er so ausgesprochen, ich will euch die heiligen Gnadengüter Davids geben, die zuverlässig sind. Darum spricht er auch an einer anderen Stelle, du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Wisst ihr, wer in all diesen Fällen dieses Psalms spricht und gesprochen hat? David. Das war David. Aber in all diesen Fällen steht dort, spricht er, spricht er, spricht er. Worauf bezieht er sich? Auf Gott. Es war David, ja, es war auch Gott. Und das ist Inspiration. Wenn wir sagen, und das tun wir immer wieder, die Schrift sagt, manchmal sagen wir, die Schrift sagt, Gott sagt, David sagt, wir machen das ständig hier von der Kanzel, oder? Merkt ihr das? Das tun wir. Nehmt ihr gar nicht mehr wahr, aber das tun wir. Es war David, aber es war auch Gott. Dann erinnert ihr euch, dass die Gesamtheit der Schrift in Römer Kapitel 3, Vers 2 in folgenden Ausdruck auf den Punkt gebracht wird. Da heißt es, die Aussprüche Gottes. Die Aussprüche Gottes. Das sind die Aussprüche Gottes. Die Bibel ist das Wort Gottes. Und Samuel schrieb, das Wort des Herrn war selten. Es brach sich keine Offenbarung Bahn. Und dann rief Gott Samuel dreimal. Und ihr kennt diese Geschichte. Samuel wird gerufen, dreimal. Und Samuel antwortete, rede, denn dein Knecht hört. Und dann heißt es weiter in 1. Samuel 3, Samuel ließ keines von all seinen Worten, von den Worten Gottes, auf die Erde fallen. Er ließ nichts außer Acht. Samuel bewahrte jedes einzelne Wort. Er ließ keines von all seinen Worten. Er achtete auf jedes einzelne Wort. Denn er wusste, Gott sprach. Jesaja sah den Herrn in seiner Herrlichkeit in Jesaja 6 und sagte, ich hörte die Stimme des Herrn fragen. Und dann schreibt er nieder, was Gott sagte. Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Er schrieb die Worte Gottes nieder. Jeremia schrieb, und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Es war so: Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich gesehen. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkaust, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Und jetzt geht's weiter. Hör mal gut zu. Du sollst reden, was ich dir gebiete. Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Eben, Jeremia 1, 4 bis 9. Oder hört mal auf Jeremia 5, Vers 14. So will ich meine Worte in deinen Mund zu einem Feuer machen und dieses Volk zu Holz, sodass es sie verzehren wird durch die Worte, die aus dem Mund kamen. Kapitel 15, Vers 16 reagierte Jeremia auf Gott und sagte: Als ich deine Worte fand, verschlang ich sie. Deine Worte, nicht Gedanken, sondern Worte. Und dann sagte der Herr in Vers 19, Kapitel 15, Vers 19: Wenn du das Edle vom Unedlen scheidest, sollst du sein wie mein Mund. Jeremia, du bist mein Mund. Ja, Leute, das sind die Worte Gottes. Hesekiel 3, 10 und 11, meine Worte, die ich zu dir rede, sollst du in dein Herz aufnehmen und mit deinen Ohren hören und du sollst hingehen und sollst zu ihnen reden und zu ihnen sagen, so spricht Gott der Herr. Gott sagt, ich werde dir die Worte eingeben und du sagst sie ihm. Oder erinnert ihr euch an die Apostelgeschichte, Kapitel 22, dort erfahren wir von der Begegnung zwischen Paulus und Ananias und der Bekehrung von Ananias und dort lesen wir in Kapitel 22, Vers 14, der Gott, unser Väter, hat dich vorherbestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und die Stimme aus seinem Mund zu hören. Denn du sollst bei allen Menschen ein Zeuge für ihn sein, von dem, was du gesehen und gehört hast. Und dann schrieb er, der Paulus, an die Galater und sagte, als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate. Gott berief mich zur Verkündigung und ich brauchte keinen Unterricht. Ich musste nicht unterwiesen werden. Gott gab mir die Worte. Johannes schrieb in der Offenbarung, Kapitel 1, ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, die sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende in den Gemeinden. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Leute, die Autoren der Bibel, seien sie aus dem Alten oder aus dem Neuen Testament, wurden also beauftragt, die Offenbarung Gottes in Gottes eigenen Worten niederzuschreiben. In der Apostelgeschichte 24, 14 finden wir auch etwas sehr Interessantes, als Paulus sich vor Felix verteidigte. Da heißt es, Vers 14, das bekenne ich dir, dass ich nach dem Weg, den Sie eine Sekte nennen, dem Gott der Väter auf diese Weise diene, dass ich an alles glaube, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Wollt ihr wissen, welche Meinung Paulus zur Schrift hatte? Zu dem Geschriebenen? Man sollte an alles darin glauben. Meint ihr, er hätte die Integrität der Schrift angezweifelt? Leute, ich kann es nicht verstehen, wie Menschen, die sich zu Gott bekennen, heutzutage einfach daherkommen und die Schrift verleugnen. Wenn jemand, wie der Apostel Paulus sagt, ich glaube an alles, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben steht, das nicht versteht und nicht glaubt, dann zweifle ich, ob diese Menschen wirklich Kinder Gottes sind. Die Schrift ist von Gott eingegeben. Das ist das erste Wort. Das zweite befindet sich natürlich auch noch da, 2. Timotheus 3, 16. Das ist das Wort Passa. Das ist nämlich alle Schrift oder auch jede kann das übersetzt werden. Alle oder jede. Alle Schrift ist eingegeben, ist Gott gehaucht. Und die Frage stellt sich, meinst du wirklich alle Schrift? Das bezieht sich doch nur auf das Alte Testament. Das Neue war doch noch gar nicht fertig. Wisst ihr, das ist oft ein Argument der Liberalen, dass sie sagen, oh, das ist nur das Alte Testament, aber nicht das Neue Testament. Das ist nicht eingegeben. Und dann lassen sie uns in Bezug auf das Neue Testament irgendwie hängen. Und sie können das Neue irgendwie runtermachen, meinen sie zumindest. Aber ich möchte euch etwas Interessantes sagen. Alle Enten watscheln. Wisst ihr das? Ja, ja, wir wissen, das ist eine Tatsache. Alle Enten watscheln. Nun, was versuche ich zu beweisen? Bedeutet das nur, alle Enten der Vergangenheit gewatschelt sind? Nein, auch Enten der Gegenwart watscheln. Und wie steht es mit den Enten der Zukunft? Auch Enten der Zukunft werden watscheln. Mit anderen Worten, was immer Enten leben, sie watscheln. Nun, ihr guckt ein bisschen komisch und fragt euch, worauf ich damit abziele. Nun, ich will nur damit zeigen, dass die Aussagen, alle Schrift ist von Gott eingegeben, sich nicht nur auf die Schrift zur Zeit des Alten Testament bezieht, sondern auf alle Schrift, ob sie schon geschrieben wurde oder künftig noch geschrieben werden sollte oder im Begriff war, geschrieben zu werden. Ich glaube deshalb, dass 2. Timotheus 3,16 sich auf die gesamte Schrift beziehen kann, auch was danach kommt. Was schon geschrieben wurde und was künftig geschrieben werden sollte, beziehungsweise die Schrift, an der sie zurzeit bereits geschrieben wurde. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das schließt alle Gruppen von Schriften ein, die als Bibel oder die wir als Heilige Schrift klassifizieren können. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Die Schrift wurde von Paulus als eine Art Aggregat verstanden. Und er wusste, dass er ihr etwas hinzufügte. Und er wusste, es würde andere Leute geben, die ihr etwas hinzufügen würden. Und er macht diese Aussage, die für die Bücher gilt, die zu seiner Zeit gerade geschrieben wurden, sowie die Bücher, die es in der Zukunft noch geben oder geschrieben werden sollten. Alle Schrift. Hört mal, was Jesus sagt. Im Johannesevangelium 10,35, die Schrift kann doch nicht außer Kraft gesetzt werden. Jesus sagte, alle Schrift ist authentisch. Alle Schrift. Nichts davon kann verletzt werden. Alles, und damit meinte Jesus, alles, was schon geschrieben war, zu seiner Zeit geschrieben wurde und in der Zukunft geschrieben werden sollte. Alles, was in die Kategorie Heilige Schriften Gottes gehört, kann nicht außer Kraft gesetzt werden. Alles. Das dritte Wort, das dort steht, ist das Wort Graphe. Davon haben wir Graphit. Das ist das, was wir so in der Mitte vom Bleistift haben. Das wir so gerne manchmal rausziehen und zerbrechen und zweckentfremden. Da kommt das Wort Schreiben her. Grapho, schreiben, ich schreibe. Graphe bedeutet einfach Schreiben, beziehungsweise das Substantiv im Sinne von Schriften, sämtliche Schriften. Okay, das ist das Wort. Von welchen Schriften sprechen wir? Nun, guckt einfach einen Vers vorher, Vers 15. Da heißt es, weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst. Oh, okay. Alle heiligen Schriften sind von Gott eingegeben. Und der Apostel Paulus sagt nichts Neues über die Autoren. Er sagt nichts, dass alle Autoren von Gott inspiriert werden, sondern vielmehr alle Schriften. Es sind nicht die Autoren, die inspiriert sind. Wenn man sagt, Paulus sei inspiriert gewesen, dann ist das technisch gesehen nicht korrekt. Paulus war nicht inspiriert, der Römerbrief war inspiriert. Korinther, Galater, Epheser, Philipper, Kolosser und Thessalonicher und Timotheus und Titus und Philemon, alles, was Paulus hervorgebracht hat, das war alles inspiriert, aber nicht Paulus. Die Bibel redet nicht von inspirierten Menschen, sondern von inspirierten Schriften. Die Bibel sagt nicht, dass Jesaja inspiriert war. Oder dass Paulus inspiriert war oder David oder Johannes. Nein, nicht die Menschen, sondern die Botschaft. Und deshalb konnte ein Mensch eine inspirierte Botschaft schreiben und dann nie wieder eine andere für den Rest seines Lebens. Denn das war die Botschaft, die von Gott eingegeben oder inspiriert war. Leute, nicht der Mensch. Die einzige Schrift, die von Gott inspiriert ist, ist die Heilige Schrift. Das ist Vers 15. Die gesamte Heilige Schrift wurde von Gott inspiriert, wurde von Gott gehaucht. Und ihr Lieben, die Heilige Schrift kann nicht außer Kraft gesetzt werden. Wenn ihr anfangt, wie einige der Liberalen es tun, die diesen oder jenen Vers aus der Schrift herausnehmen wollen und selbst entscheiden wollen, was darin bleibt und was nicht, Leute, dann seid ihr hoffnungslos verloren. Dann habt ihr nichts mehr, gar nichts. Jesus sagte, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Und im nächsten Vers, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Gott wollte nicht, dass irgendjemand sein Wort manipuliert. Die Schrift kann nicht außer Kraft gesetzt werden, weil alle Schrift von Gott gegeben ist. In Lukas 16, 17 heißt es, es ist leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein einziges Strichlein des Gesetzes falle. Ein winziger Strich. Es ist einfacher für das Universum zu vergehen, als dass das geschehen könnte. Und ich sage euch, Gottes Wort ist ewig. Wisst ihr, was gesagt wurde? Das ist wirklich ein Ding, was in Markus 7, Vers 13 zu den Pharisäern gesagt wurde. Ihnen wurde gesagt, so hebt ihr das Wort Gottes auf. Sie haben es aufgehoben. Ihr habt es mit euren lausigen Traditionen und falschen Interpretationen einfach zerstört. Das wurde den Schriftgelehrten gesagt. Leute, die Schriftgelehrten haben sich geirrt. Sie kannten die Schriften nicht, so wie sie sie kennen sollten. Die Schriften können nicht außer Kraft gesetzt werden. Alle Schrift ist von Gott gehaucht. Alle Schrift, hier steht es. Und damit möchte ich noch schnell zu dem zweiten Vers kommen, 2. Petrus Kapitel 1, Vers 20 und 21. Da lesen wir, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Hier geht es um Ursprung. Da geht es um den Ursprung. Es gibt keinen privaten Ursprung oder Herkunft der Schrift. Dann heißt es weiter, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Keine Schrift wurde privat von Menschen hervorgebracht. Keine Schrift entsprang den Gedanken eines Menschen. Das ist, was wir dort lesen. Und das Schlüsselwort hier, sehr wichtig, ist, dass es nicht privaten Ursprungs ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Sie wurden vom Heiligen Geist getrieben. Und das waren nicht nur Worte, sondern Gottes Worte. Und der Ursprung lag nicht bei ihnen, sondern bei Gott. Bitte beacht diesen Gedanken, dieser kleine Gedanke ist so wichtig. Denn niemals wurde eine Weissagung, und ihr werft jetzt vielleicht ein, oh, dass es hier nur um Weissagung geht. Nur, wisst ihr überhaupt, was Weissagung ist? Weissagung bedeutet nicht, etwas vorherzusagen. Das ist das Wort Prophetie oder Prophezeiung. Einige übersetzen das als Prophezeiung, Prophetie. Wir erwähnen das Wort Weissagung oder Prophezeiung. Und jeder denkt sofort an irgendwelche zukunftsbezogene Erfüllung. Oder Leute, das Wort Weissagung ist sehr viel umfassender als das. Die 5 Bücher Mose sind beispielsweise Weissagung. Denn Mose war ein Prophet. Und wenn ein Prophet sprach, dann weissagte er. Und ihr fragt, wo ist denn da die Vorhersage? Boah, es gibt einige Dinge, wie zum Beispiel die Vorhersage des Messias in den Mosebüchern, aber im Wesentlichen bestanden Prophezeiung und Weissagung im Aussprechen und Verkünden göttlicher Wahrheiten. Es musste nicht prophetisch vorausschauend sein. Das ist nur eine Art von Prophezeiung. Er sagt hier, dass eine Weissagung eine Kommunikation von Gott ist. Und sämtliche Kommunikation von Gott wurde nicht durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern die Menschen wurden vielmehr benutzt und vom Heiligen Geist getrieben. Die Inspiration hat so funktioniert. Ich weiß, unsere primitiven Gedanken gehen dahin, oh, wird er getrieben, der arme Mensch, oh, der wurde ja getrieben, ach, oh, der tut mir so leid. Leute, das ist ein bisschen primitiv gedacht. Er hat die Persönlichkeit, den Wunsch und das ganze Verlangen der einzelnen Autoren gebraucht. Die wollten das gerne schreiben. Es ist nicht ein Antrieb mit der Peitsche, schreib und iss oder stirb. Bitte beachtet, dass keine Weissagung den Menschen entsprach. Vers 20, keine einzige. Jede einzelne Weisung kam von Gott. Und Vers 21 folgt dann eine Erklärung für Vers 20. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen geredet. Was ist also Inspiration? Es ist Gottes Offenbarung, die uns durch Autoren in der Schrift kommuniziert wird, welche ihren eigenen Verstand und ihre eigenen Worten benutzten. Und dennoch hat Gott ihr Leben und ihre Gedanken und ihr Vokabular so arrangiert, dass sie von sich aus genau die Worte wählten, die Gott vor Anbeginn der Welt dazu bestimmt hatte, um diese Wahrheit niederzuschreiben. Wow, Das ist übernatürlich und Gott gewirkt. Und wir glauben, dass sich diese verbale Inspiration auf die ganze von Gott gehauchte Schrift bezieht und dass jedes Wort darin inspiriert ist. Die ganze Schrift, uneingeschränkt. Und verbal bedeutet jedes einzelne Wort davon. Wir glauben, dass die Bibel der Atem Gottes ist. Nun, was sind die Schlussfolgerungen einer solchen Definition? Was bedeutet das für uns? Wir sagen, dass die Bibel von Gott in diesem Sinne inspiriert ist. Was bedeutet das? Hier sind die Schlussfolgerungen. Erstens, die Schrift ist unfehlbar. Wenn Gott sie geschrieben hat, ist sie unfehlbar. Und das bedeutet, sie ist mit all ihren Aussagen niemals irreführend. Das Gegenteil ist der Fall. Sie führt in die Wahrheit. Ihre Unfehlbarkeit sichert uns die Wahrheit. Und wir haben es gesungen. Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Es wurde von Gott verfasst, der nicht lügen kann und niemals irre führt. Sein Wort führt nicht in die Irre. David wusste das. Psalm 23, Vers 3. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Selbst im tiefen Todestal wusste er das. Das Wort ist nicht irreführend. Es ist unfehlbar. Zweitens, das Wort Gottes ist irrtumslos. Sie ist irrtumslos. Die Schrift ist irrtumslos. Und das heißt und betont, dass sie frei ist von Unwahrheit oder Fehlern. Dumme Frage. Gibt es irgendwelche Fehler in der Bibel? In der Schrift? Nein. Die Urschriften, die ursprünglichen Manuskripte sind absolut irrtumslos. Es gibt in ihnen keine Fehler. Und in allen Aussagen, die sie machen, sind sie irrtumslos. Ja, wir wissen, dass der Mensch beim Abschreiben geringfügige Fehler gemacht hat und die eine oder andere Schriftstelle etwas verdunkelt hat. Aber das ist so höchst selten. Dennoch können wir sagen, in unserem heutigen Zeit und Zustand enthält die Bibel so wenige Schriftfehler, Auslassungen und Ergänzungen, und die meisten sind auch sehr offensichtlich und uns bekannt, sodass wir sagen können, das Wort Gottes in seiner Gesamtheit ist das Wort Gottes selbst, wie es in den ursprünglichen autografischen Texten war. So wie Gott es wollte. Glaubt ihr das, dass Gott die Bibel am Anfang eingeben konnte? Glaubt ihr, wenn es am Anfang eingeben konnte, dass er es auch fortführen und bewahren konnte, wie es ihm gefiel? Konnte er das auch bewahren? Selbstverständlich. Wäre das irgendwie ein großes Problem für ihn? Er hat das Universum durch die Worte seines Mundes geschaffen und er hält es durch das Wort seiner Kraft auch aufrecht. Kann er nicht diese besondere Offenbarung erschaffen und bewahren? Nun, wir glauben, dass er das getan hat. Die Bibel ist also zunächst einmal unfehlbar und sie ist irrtumslos. Und diese beiden Negativausdrücke, unfehlbar und irrtumslos, sichern ihre positive Botschaft und beziehen sich auf die Qualität, dass sie weder irreführend noch fehlerhafte Unwahrheiten enthält. Hört euch einmal Sprüche 30, Verse 5 und 6 an. Alle Reden Gottes sind geläutert. Vers 6. Tue nicht zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht bestraft und du als Lügner dastehst. Leute, wenn jemand auf der Bildfläche erscheint und neue Offenbarungen und neue Inspirationen hinzufügen will, dann fallen sie in die Kategorie von Offenbarung 22, Vers 18 und Sprüche 30, 5 und 6. Leute, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Alle Reden Gottes sind geläutert. Wenn ich den biblischen Autoren irgendwo Fehler zugestehe, dann werde ich wirklich große Mühe haben, ihnen an anderen Stellen zu glauben. Was noch? Die Schrift ist unfehlbar und irrtumslos. Und drittens, sie ist vollständig. Sie ist komplett. Wusstet ihr, dass die Schrift alles ist, was ihr braucht? Gott hat uns nichts vorenthalten. Ihr braucht keine Vision, keine neue Offenbarung oder Wunderakte Gottes. Ihr braucht keine Stimmen vom Himmel. Der Kanon ist abgeschlossen. Das Wort Gottes ist abgeschlossen. Und wenn ich Kanon sage, dann betone ich damit die Richtschnur, die Messlatte oder Norm oder der, wiederum der Kanon weist auch auf Autorität hin. Das ist unsere Autorität, unsere Messlatte. Wenn ihr euch mal die Kirchengeschichte oder die Geschichte der Gemeinde anschaut, im Lauf der Jahrhunderte, dann wurde unserer Bibel nichts hinzugefügt. Ja, ich weiß, die Katholiken, die haben mal so einen Anfall gehabt und die haben dann die Apokryphen da reingetan. Das ist eine Sammlung von Büchern, die in den 400 Jahren zwischen dem Alten und Neuen Testament geschrieben wurden. Sie sind wirklich fehlerhaftes, irreführendes Material. Sie sind irreführendes Menschenwort und gehören nicht in die Bibel. Sie gehören da nicht hin. Sie sind offensichtlich nicht von Gott. Aber abgesehen von den Apokryphen hat niemand im Verlauf der Kirchengeschichte etwas hinzugefügt. Und es ist so offensichtlich, dass Gott diese Bücher geschrieben hat. Ein gewaltiger Abgrund, eine riesige Kluft klafft auf zwischen den Büchern, wenn wir sie mit der Schrift vergleichen. Diese biblischen Bücher, so bestätigt der in uns wohnende Heilige Geist, sind authentisch. Es gibt keine weiteren inspirierten Schriften, keine weitere Inspiration durch den Heiligen Geist. Sie ist vollständig. Das Wort Gottes ist also unfehlbar, es ist irrtumslos und es ist vollständig. Und außerdem ist es viertens verbindlich. Die Schrift ist verbindlich. Und verbindlich ist, wenn die Schrift spricht, solltet ihr besser darauf reagieren. Jesaja 1,2 heißt es, hört ihr Himmel und horche auf, o Erde, warum? Denn der Herr hat gesprochen. Es ist nicht Menschenwort. Das sagt eigentlich alles. Es ist Gottes Stimme. Ihr solltet besser zuhören. Und ich auch. Fünftens, eine weitere Sache. Weil das Wort Gottes der Atem Gottes ist, die Schrift ist hinlänglich. Und das bringt ihre Vollständigkeit einfach mit sich. Ihr braucht nichts anderes. Hinlänglich ist ausreichend, genügsam oder genugsam, je nachdem, aus welcher Zeit wir das Wort nehmen. Und was, hier ist das, was wir damit meinen. 2. Timotheus 3, 16 nochmal. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk und völlig zugerüstet. Fehlt da noch irgendwas? Mir fehlt nichts. Was wollt ihr mehr als Vollkommenheit? Was wollt ihr außer zu jedem guten Werk zugerüstet sein? Erkenntnisse aus der Psychologie oder irgendeiner anderen Philosophie? Können wir darauf verzichten. Schaut euch Vers 15 an. Dort ermutigt Paulus Timotheus, bei dem zu bleiben, was er gelernt hat, weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Leute, das ist alles, was ihr braucht, um errettet zu werden. Und in Versen 16 und 17 steht, das ist alles, was ihr braucht, um vollkommen zu werden, reif zu werden, perfekt, voll ausgewachsen. Die Schrift ist hinlänglich. Oh, wenn jemand kommt und sagt, oh, du brauchst noch dieses oder jenes. Oder hast du dies und jenes schon in deinem Leben? Dann sagst du, danke, kein Bedarf. Alles, was ich brauche, das ist hier in der Schrift. Der Geist Gottes durch das Wort Gottes ist hinlänglich. Weise zur Rettung und um euch vollkommen zu machen. Die Bibel ist hinlänglich für jeden Menschen und für jede seiner geistlichen Bedürfnisse. Und hört mal zu, Römer 15, Vers 4 heißt es, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Paulus sagt, alles, was wir brauchen, ist das, was zuvor geschrieben war und wurde. Die Schrift, das reicht, sie ist ausreichend, sie ist hinlänglich. Wir brauchen nichts anderes. Und Offenbarung 1, Vers 3 heißt es, glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Jakobus drückte das so aus, wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz, das Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch ist kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter, er wird glückselig sein in seinem Tun. Leute, das Wort ist vollkommen und deshalb auch hinlänglich. Das Wort Gottes ist alles. Es ist unfehlbar, es ist irrtumslos, es ist vollkommen, es ist verbindlich, es ist hinlänglich und zuletzt, und damit schließen wir, Hebräer 4, Vers 12 sagt, es ist wirksam. Das Letzte, die Schrift ist wirksam. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ist nicht wunderbar? Es ist lebendig und wirksam. Wisst ihr und erlebt ihr das? Ich schon. Denn es ist lebendig und wirksam in meinem Leben. Es heiligt mich. Wie sieht es bei euch aus? Einer der Gründe dafür, dass ich weiß, dass Gott es geschrieben hat, ist, dass es mich heiligt und verändert. Jesaja 55,11 heißt es, genau so soll mein Wort sein, dass es aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt. Dieses Wort ist mächtig. Es kann uns weise machen zur Rettung. Es kann uns vollkommen machen, das heißt reif machen. Wir werden nie sündlos sein auf dieser Seite der Ewigkeit, aber wir werden reif werden. Und Paulus sagte zu den Thessalonichern, das haben wir noch sehr gut im Ohr, unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist. Ein mächtiges Buch. Ihr nehmt das Wort Gottes, seine Botschaft, das Evangelium und den Geist Gottes und habt Dynamit. Dynamis ist das Wort. Pascal wird euch nächsten Sonntag mehr von Dynamis erzählen. Es ist Dynamit Gottes. Ihr Lieben, wir sollen treu und umsichtig auf dem Fundament dieses inspirierten Wortes Gottes stehen. Und es ist traurig, dass es eine Welt voller Menschen gibt, die das nicht tun. Jesus klassifizierte sie mit folgenden Worten. Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Habt ihr das gewusst? Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Johannes 8, 47. Wollt ihr wissen, wie man einen erretteten Menschen von einem nicht erretteten unterscheidet? Der eine hört auf das Wort Gottes, der andere tut es nicht. Ihr Lieben, lasst uns darauf hören. Das ist das Wort Gottes an uns heute Morgen. Lasst uns ihm gehorchen. Lasst uns beten. Herr, wir sind dir so dankbar für dein Wort, dein gehauchtes Wort, das wir auf den Seiten der Schrift haben, das in jeder Hinsicht unfehlbar ist, das uns nicht in die Irre leitet. Herr, das keine Fehler enthält, absolut vollkommen ist. Du hast uns nichts vorenthalten. Deine Worte sind einfach die Wahrheit. Wir brauchen deine Wahrheit. Sie leiten uns, sie führen uns niemals in die Irre. Wie wunderbar das ist, dass wir uns darauf verlassen können. Wir möchten dein Herz, unser Herzen öffnen, wir möchten dein Wort in unser Herz aufnehmen, wir möchten es behalten, wir möchten darüber nachsinnen. Und wir möchten dieses dein Wort nicht nur kennen, sondern es tun. Wir möchten das umsetzen, was wir verstanden haben. Hilf unserem schwachen Menschen, unserem schwachen Willen. Mach du uns stark, lass du uns wachsen in der Erkenntnis deines Willens und deiner selbst, dass wir dazu angetrieben werden, aus Freudigkeit dir zu dienen. Danke für dieses Wort, das uns zum Fundament geworden ist. Lob und Preis und Ehre sei dir dafür. In Jesu Namen. Amen.